Die enge Integration und Kombination von Modellierung und Simulation ist für mich ein essentieller Bestandteil des digitalen Zwillings, weil ich den Zwilling im Endeffekt durch Simulation erst zum Leben erwecke.
5 Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Wo drückt der Schuh im Engineering? Das ist eine Frage, die wir hier im Podcast häufig zum Thema haben. Heute wollen wir uns damit befassen, welche Mehrwerte insbesondere durch Modellierung und Simulation entstehen und wie man überhaupt in die Lage versetzt wird, entsprechende Werkzeuge erfolgreich einzusetzen. Der digitale Zwilling lässt grüßen. Dafür habe ich mir wieder einen Experten ins Podcast-Studio eingeladen. Das ist heute Andreas Seidel. Er ist Senior Sales Manager bei Dassault, auch bekannt als Anbieter von 3D Experience Plattform. Also herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
Hallo Kai, freut mich sehr, heute da zu sein.
Aber zunächst mal für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch einen Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Dauert unsere Sendung länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast 1 Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten hören wir auf zu zählen, aber dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wohin das Geld von Andreas Seidel geht, das hören wir wie immer am Ende der Sendung. Also starten wir gleich los, Andreas. Ja, wo drückt eigentlich der Schuh im Engineering? Kannst du das mal so ganz grob umreißen?
Die Zeit läuft.
Eine sehr, sehr gute Frage und auch eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Allerdings gibt es 3 Hauptthemen, wo meistens sehr, sehr kritische Punkte auftreten. Das eine ist, dass viele Entwicklungsschritte wir nennen es gerne Silos, erfolgen. Das heißt, wir haben einen Teil elektronische Konstruktion, mechanische Konstruktion, Berechnungsabteilungen, Kollegen, die sich um die Anforderungen des Projektmanagements kümmern und alle arbeiten innerhalb ihrer Bereiche sicherlich sehr effizient, aber eben in den seltensten Fällen miteinander verknüpft. Und das führt dazu, dass eben Ingenieure dann Daten von links nach rechts schaufeln, statt sich um die Produkte zu kümmern.
Das bedeutet aber im Grunde genommen, dass ihr auf ein integriertes oder disziplinübergreifendes Engineering hinarbeitet. Ja, welche Bedeutung hat denn das? Und vielleicht auch gleich schon mal einen Blick, welche Vorteile bekomme ich davon? Insbesondere natürlich für unsere Hörer interessant, Zusammenspiel von Elektrotechnik und Mechanik.
Ich würde es in ein Beispiel fassen. Also ein Unternehmen, das glaube ich jeder kennt, ist Tesla. Und Tesla ist ja schon relativ lange, ja. Also der große Hype, der ging ja erst vor, 6, 7 Jahren wirklich los. Das Unternehmen ist ja schon deutlich älter. Und in den ersten 5 Jahren ihres Seins, ihrer Entwicklung, haben die genauso gearbeitet wie die meisten anderen auch. Das heißt, wir haben eine mechanische Entwicklung, eine elektronische Entwicklung, Simulationsabteilung, Kollegen, die sich um die Fertigung kümmern und, und. Alles relativ entkoppelt voneinander mit eben diesen Schnittstellen. Und die Konsequenz war, dass zwar sicherlich Fortschritte in den Produkten erfolgt sind, das heißt, in der Abteilung wurden ein paar Prozent rausgeholt, hier wurden ein paar Prozent rausgeholt, aber der ganz große Wurf ist nicht gelungen, weil eben die Anforderungen auch teilweise widersprüchlich sind. Das heißt, bloß weil ich in meiner Elektronikentwicklung jetzt sage, das Gehäuse soll aus dem und dem Material sein, heißt das noch lange nicht, dass das aus mechanischen Gesichtspunkten sinnvoll ist und umgekehrt. Und die haben es eben wirklich geschafft, durch eine Durchgängigkeit von den Anforderungen über ein klares Model-Based Systems Engineering bis in die Produktion am Ende wirklich rein, die Durchgängigkeit zu schaffen. Und das war auch auf unserer Konferenz jetzt im Herbst letzten Jahres. Die Verbesserung war halt nicht mehr im Bereich 17-18%, sondern im Bereich über 40%.
Ja, beeindruckende Zahlen. Wo kommen diese Benefits her? Nehmen wir an, dass wir da dann irgendwann auch relativ schnell auf das Thema Modellierung und Simulation kommen.
Also der erste ganz wichtige Punkt in meinen Augen ist einfach, dass transparent ist, klar ist, was sind eigentlich die Ziele, die ich zu erfüllen habe? Und das für jeden Beteiligten im Prozess. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der häufig im Moment nicht gegeben ist. Der nächste Punkt ist dann, dass eben jeder, der beteiligt ist, auch die Möglichkeit hat, sein Feedback zu geben. Was würde ich ändern, warum? Und dass man das alles schön transparent zusammenfasst, zusammenführt und dadurch auch einfach eine Sichtbarkeit über die verschiedenen Disziplinen hinweg erzeugt. Und der Block Modellierung und Simulation ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Weil wir es häufig haben, dass wir versuchen, durch Simulation frühzeitig zu validieren, was unser Produkt eigentlich kann, gewisse Anforderungen abzuprüfen. Die große Herausforderung ist aber, dass häufig durch eine mechanische Konstruktion, das ist jetzt mein Background, wird sehr viel durchentwickelt, dass wir einen sehr, sehr reifen Stand haben. Das dauert entsprechend lange. Ich habe entsprechend viele Details in meinem Produkt. Änderungen werden entsprechend teuer, weil eben schon sehr viel Zeit, sehr viel Know-how, sehr viel Komplexität drinsteckt. Dann geht es in die Berechnungsabteilung, die häufig was machen, die schmeißen die Details wieder raus, damit sie überhaupt effizient rechnen können. Und so wird der Gesamtprozess unheimlich lang. Und was wir auch häufig im Gespräch mit unseren Kunden merken, ist, Konstruktionsabteilung schimpft über die Berechner, weil es 3 Wochen dauert, bis was zurückkommt. Und die Berechner schimpfen über die Konstrukteure, hättet ihr uns mal früher kontaktiert, wenn wir A schneller und B, wir können die Änderung besser einbringen. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt ModSim, Modeling and Simulation, wo wir diese Welten ganz, ganz eng zusammenbringen möchten, nämlich auf das gleiche Datenmodell am Ende, um da wirklich mit sehr, sehr schnellen Iterationen arbeiten zu können.
Was kann ich denn modellieren heute? Was wird da üblicherweise gemacht?
Es gibt verschiedene Arten, die Produkte zu modellieren. Das eine ist, dass ich auf einer sehr abstrakten Ebene arbeite. Da kommt dieses ganze Thema Systems Engineering rein oder auch Model-Based Systems Engineering. Das heißt, ich arbeite nicht mit dedizierten 3D-Daten im ersten Schritt, sondern ich beschreibe erstmal das Gesamtsystem mit abstrakten Gleichungen dann auch, um zu erfassen, was ist eigentlich womit verknüpft, was bedeutet es, wenn ich hier was ändere, was passiert dann an anderer Stelle.
Die 5 Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache.
Der nächste Schritt der Modellierung ist dann im Endeffekt, wenn ich mein Konzept habe, wenn ich meine Gesamtsystemarchitektur habe, dann muss ich die eben mit Leben füllen. Das sind im Allgemeinen CAD-Daten, wenn wir im Engineering alle recht gut. Aus der mechanischen Konstruktion werden dann Gehäuse entwickelt, Getriebe, Gussteile, was auch immer. Und in der Elektronikseite entsprechend geht es um Schaltpläne, geht es um Verkabelungen etc. pp. Und das ist eigentlich der ganz große Schritt der Modellierung, wo ich im Endeffekt anfange, die Basis für meinen digitalen Zwilling zu bauen in einer digitalen Welt.
Jetzt ist heute natürlich auch das Thema ressourceneffizient und Energieverbrauch, insbesondere oder auch CO2, Carbon Footprint, ist ein wichtiges Thema. Zahlt denn die Modellierung, die Simulation auch auf diese Sachen ein?
Ja.
Was geht da schon?
Definitiv. Also ganz grundlegend. Bloß weil ich die Daten als, CAD-Daten in irgendeiner Form vorliegen habe, weiß ich ja noch nicht zwingend, wie sich mein System am Ende verhält. Und da kommt eben wieder der Schulterschluss mit der Simulation mit rein. Ich kann ein Beispiel nennen aus der Anlagentechnik. Wenn ich meine Fertigungsanlage zum Beispiel für irgendwelche Kartonagen, das sind eine riesige Anlagen mit vielen komplexen Prozessschritten, wenn ich die entsprechend digital abbilde, das soll nicht heißen, dass ich einfach nur die CAD-Daten irgendwo reinstecke, sondern eben verknüpft das Ganze mit Simulationsmodellen habe, kann ich vorab, bevor ich irgendwo einen Prototypen stehen habe, sehr gut prognostizieren, welche Elemente dieser Anlage werden welchen Energieverbrauch haben, wo habe ich vielleicht auch Störeffekte, wo habe ich Schwingungen im System, die ich nicht haben möchte. Und gerade dieses Thema, ich sage mal, möglichst hohe Taktung, aber auch möglichst energieeffizientes Arbeiten. Die Simulation hilft mir auch zu identifizieren, wo sind die Stellen, wo ich den größten Hebel habe.
Sehr schön. Das heißt, ich kann auch eine ganz gute Vorhersage treffen, wie viel Energie so eine Anlage dann brauchen würde. Das ist natürlich auch dann im Lebenszyklus auch bestimmt ganz interessant, wenn ich mir das angucke, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben bei einigen Kunden die klare Vorgabe, also Zykluszeiten, ja, sind wichtig. Die Produktqualität, ja, ist wichtig. Es geht aber auch häufig mittlerweile Trend dazu, dass eben nicht mehr die Anlage verkauft wird. Ja. Sondern dass man einem Kunden einen Service bietet. Das heißt, den Kunden interessiert gar nicht die Anlage, sondern den Kunden interessiert, wie viele Kartonagen kann ich im Jahr verpacken? Wie viele Joghurtbecher kann ich im Jahr fertigen und befüllen? Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Wechsel im Geschäftsmodell. Das heißt, der Anlagenhersteller und Entwickler wird gleichzeitig auch Betreiber der Anlage und verkauft teilweise gar nicht mehr die Anlage, sondern den Service, dass ich meinem Kunden Folgendes erfülle. Und damit auch im Gesamtlifecycle ist das ganze Thema Transparenz. Was macht die Anlage wirklich im Betrieb? Stichwort Fernwartung, weitesten Sinne Industrie 4.0. Wir haben überall irgendwie Sensoren drin stecken, dass ich auch nach Möglichkeit vorhersagen kann, wenn ich jetzt folgendes Verhalten habe oder folgende Abweichung habe. Ich speise das in mein Simulationsmodell ein und ich kann dann prognostizieren, gibt es einen Fehler, ja oder nein. Das sind durchaus relevante Aspekte. Aber auch beim Nachhaltigkeitsgedanken wieder die Energieverbrauche prognostizieren zu können oder auch steuern zu können, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn ich gar nicht den Bedarf habe, zum Beispiel auf Volllast zu gehen gerade oder ähnliches, dass ich eben auch in mal effizienzoptimierten Punkten, Betriebspunkten arbeiten kann.
Digital als Zwilling lässt grüßen, habe ich ja eingangs gesagt. Wie würdest du denn das Thema Modellierung und Simulation abgrenzen vom digitalen Zwilling? Oder würdest du sagen, naja, das ist irgendwie ziemlich das Gleiche?
Es ist nicht zwingend das Gleiche, aber die enge Integration und Kombination von Modellierung und Simulation ist für mich ein essentieller Bestandteil des digitalen Zwillings, weil ich den Zwilling im Endeffekt durch Simulation erst zum Leben erwecke. Ich lege eben keine toten Geometrie- oder Konstruktionsdaten irgendwo hin und sage dann, das ist mein Zwilling und jetzt packe ich irgendwelche Messdaten drauf, sondern die Simulation ermöglicht mir es erst, virtuell Varianten durchzuspielen, große Parameterstudien zu fahren, wirkliche Optimierungen auch durchzuführen. Und im Endeffekt virtuell digital im System zu bewerten, wie wird denn die Performance dieses Systems in der Realität am Ende sein?
Okay, also das heißt, muss man sich eigentlich von vornherein auch Gedanken drum machen, nicht nur einen digitalen Zwilling zu schaffen, sondern auch das Thema Simulation gleich mitzudenken und dann auch den Benefit davon zu tragen. Ne?
Ja, das ist übrigens eine der größten Herausforderungen, die wir auch heutzutage häufig sehen, weil zum Beispiel im Bereich Modellierung oder Konstruktion viele Unternehmen sehr, sehr gut durchgestylt sind, aber dann der Schritt, die Anbindung Richtung Fertigung, die Anbindung Richtung Simulation, die Anbindung Richtung Anforderung, das sind häufig dann die Schnittstellen, wo im Moment der nächste große Schritt ist bei vielen unserer Kunden.
Welche Lösung gibt es denn bei euch dafür? Also wie nähert man sich der Thematik? Wie geht man daran?
Also ganz grundlegend ist es so, dass wir, wenn wir mit Kunden über derartige Themen sprechen, im ersten Schritt gerne verstehen, was macht unser Kunde im Moment? Wie ist er aufgestellt? Was ist schon da? Welche Bereiche sind vielleicht hocheffizient? Und eben auch herauszufinden, wo sind im Moment die größten, ich sag mal, Lücken? Perspektive, wo kann ich mit einer Änderung den größten Mehrwert gewinnen? Das heißt, im ersten Schritt geht es uns wirklich darum, gut zu verstehen, was ist der Ist-Zustand, um dann, ich sag mal, einen Soll-Zustand zu definieren, mit auch nach Möglichkeit harten KPIs, wie es so schön heißt, harten Bewertungskriterien, was soll denn erreicht werden? Und unterfüttern tun wir das Ganze softwareseitig mit unserer 3D-Experience-Plattform. 3D-Experience ist vielen mittlerweile geläufig, also Airbus, Boeing, Tesla sind lauter Unternehmen, die das System einsetzen. Aber gerade im deutschen Mittelstand auch können viele weder mit Dassault Systems noch mit 3D Experience so viel anfangen. Da sind eher die Produkte, die in dieser Plattform zusammengeflossen sind, bekannt. Also SolidWorks, Cartier für Konstruktion, unsere Berechnungstools rund um Abacus, Simpact, CST etc. Oder eben die Lösungen für die Fertigungsplanung. Aber es ist wirklich alles, from scratch nochmal neu geschrieben worden auf einem durchgängigen Datenmodell. Und das ist im Endeffekt auch der große Unterschied bei uns.
Okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Das heißt, sind nicht nur die Produkte zusammengeführt, sondern ihr habt das einfach nochmal komplett recoded und das Ganze wirklich auf die Funktionen, die vorher in CATIA oder SolidWorks drin waren, zusammengeführt auf ein Datenmodell, ja? Das ist ja spannend. Ja. Das ist ja eine der größten Herausforderungen, deswegen ist meine nächste Frage dann schon fast beantwortet. Das wäre gewesen, wie man denn die Konstruktionsdaten aus den unterschiedlichen Bereichen konsistent hält. Das heißt aber, ihr habt dann schon ein konsistentes Datenmodell bis in die Disziplinen rein, ja?
Das ist korrekt. Wir haben im Endeffekt die verschiedenen Bereiche von klassischem Engineering, von Fertigungsplanung, die haben unterschiedliche Anforderungen und sind eben hingegangen schon vor vielen Jahren, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt lauter Einzeltools haben, mit all ihren Schnittstellen, wird man der Lage nicht wirklich Herr. Das heißt, es wurde immer nach verschiedenen Disziplinen die Datenmodelle entwickelt. Und zwar von vornherein so, dass die Datenmodelle zwischen den einzelnen Disziplinen in sich schon synchronisiert sind. Und das ist ein extremer Mehrwert. Zum einen die ganzen Schnittstellen entfallen. Es ist ohnehin alles synchron in diesem Datenbankmodell. Und es ermöglicht auch viele Potenziale darüber hinaus. Also wenn wir uns klassisch angucken, ich konstruiere irgendwas, dann möchte ich eine Berechnung haben. Dann gehe ich häufig über irgendeinen Export von irgendwelchen Neutraldateien. Dann habe ich sofort wieder einen Bruch. Dann fliegt irgendwo eine Datei irgendwo rum. Im schlimmsten Fall per E-Mail an einen Kollegen geschickt. Der nächste macht seine Berechnung, schickt irgendeinen PDF-Bericht zurück. Und so weiter und so fort. Und es ist ein Bruch nach dem nächsten in der Kette. Und das nur dadurch einzufangen, dass ich diese Dateien alle in die gleiche Datenbank stecke, ist zu kurz gedacht. Weil wenn die einzelnen User nicht ihre Dateien wieder einchecken, sieht sie immer noch keiner. Und einen echten, ich sag mal, lebenden digitalen Zwilling ist damit unheimlich schwierig umzusetzen.
Und wenn jetzt aber in einem Unternehmen, Mittelstand, jetzt schon ein anderes E-Card-System eingesetzt wird, dann könnt ihr das integrieren. Da gibt es dann in der Regel Schnittstellen, die schon fertig programmiert sind, definiert sind.
Genau. Wir haben eine sogenannte Power-BI-Technologie. Das heißt, wir nehmen uns im Endeffekt die Daten aus einem beliebigen CAD-System, egal jetzt E-Card oder M-Card, und diese werden im Hintergrund auf unser Datenbankmodell umgesetzt. Das heißt, die Erzeugung der Geometriedaten bleibt in diesem CAD-System, aber das komplette Wissen, die ganze Information im Endeffekt, wird in die Datenbankstruktur überführt.
Okay, jetzt gibt es aber immer auch noch einen kulturellen Bruch. Du hast das ja vorhin schon ein bisschen blumig beschrieben, ne? Die eine Abteilung sagt, ja, warum holt ihr uns jetzt erst an den Tisch? Und wie führt man sowas kulturell am besten ein im Unternehmen?
Im Endeffekt geht das Hand in Hand mit dem Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass wir oder uns daran gelegen ist, die Prozesse beim Kunden auch gut zu verstehen. Weil wie versteht man die Prozesse und auch die Engpässe am besten? Man redet mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Hierarchieebenen und versucht rauszukitzeln, wo eigentlich bei den einzelnen Kollegen der Schuh drückt. Mhm. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, wenn man sowas angeht, dass man nach Möglichkeit möglichst vielen Leuten, die davon betroffen sind, mit einer solchen Lösung auch Mehrwerte bietet.
Super.
Was zum Beispiel ein Killer ist nach meiner Erfahrung, ist, wir brauchen ein Projektmanagement, damit wir sehen, wie der Stand ist. Wenn dann keiner einen Vorteil von diesem System hat, außer der Projektmanager, weil alle anderen nur extra Arbeit haben, da was abzulegen, kann man sich vorstellen, wie die Qualität ist. Das ist häufig zum Scheitern verurteilt.
Du hattest gesagt, irgendwie Zielgruppe Mittelstand, diese Beispielprojekte, Boeing, Tesla, das sind ja mal sehr große Unternehmen. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auch sagt, ach nee, die sind irgendwie zu groß für uns. Mhm. Ihr seid aber auch in der Lage, die kleinen Mittelständler zu bedienen und die können sich das auch leisten. Und
ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Weil ein ganz wichtiger Punkt ist, unsere Systeme, die wurden ja vor 9 bis 10 Jahre her komplett neu entwickelt. Und von vornherein cloudfähig. Mhm. Das heißt, wenn man da jetzt über einen solchen Systemansatz spricht, man muss nicht zwingend für Hunderttausende Euro oder Millionen da irgendwelche PLM-Lösungen lokal implementieren, sondern die Lösung gibt es out of the box, konfigurierbar, aber out of the box von uns zur Verfügung gestellt, die ganze Infrastruktur steht und wir haben auch viele Startup-Kunden. Ja, also Sono Motors zum Beispiel ist da einer. Wir haben einige auch aus dem Maschinenbauumfeld. Suits aus München, die machen Optimierung von so Textilgreifern. Mhm. Also das sind Unternehmen, teilweise 10 Mitarbeiter, die komplett auf der Cloud-Lösung arbeiten. Es ist stark skalierbar.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das wird sicherlich viele unserer Zuhörer auch interessieren. Das ist irgendwie sehr spannend. Also ich muss nicht mit einer, 50 oder 100.000 Euro Lösung anfangen. Ich kann mit einem kleinen Team mit 12 Leuten anfangen und Erfahrung sammeln und mich dann weiterentwickeln da. Ja, spannend. Ich glaube, da sind wir dieser Frage, die viele Leute haben, ja, wie näher ich mich denn eigentlich dieser Notwendigkeit eines digitalen Zwillings und welchen Benefit habe ich davon irgendwie sehr gut nahe gekommen. Also ich glaube, das haben wir schon sehr schön erläutert. Vielleicht noch, lasst uns ein kleines bisschen noch in eure Welt schauen. Was gibt es an Neuheiten bei euch aus dem Bereich 3D-Experience?
Laufend Neues. Da es eine Cloud-Lösung ist, gibt es alle 2 Monate ein Update. Ganz grundlegend, was waren große Schritte? Also ein Thema ist, dass wir das ganze Model-Based Systems Engineering komplett integriert haben mit allem, was klassische Produktentwicklung ist. und dadurch eben auch erlauben, Optimierungsschleifen automatisiert über das Systems Engineering plus die klassische Entwicklung laufen zu lassen. Das sind halt schon ganz große Geschütze, ja. Der nächste Punkt ist in meinen Augen auch die Performance, die wir mittlerweile für Simulationen in unserer Cloud zur Verfügung stellen. Und die kann man auch nutzen, wenn man selber eigentlich eher on-premise bei sich lokal arbeitet. Wählt man sich einen Browser ein, gibt kurz die Daten hoch und lässt rechnen. Auf deutlich über 1000 Kern, wenn man das möchte, oder mit großer GPU-Beschleunigung. Mhm. Das sind, denke ich, zwei ganz große Schritte. Und auch unsere letzten Akquisitionen, die wir getätigt haben, die kommen jetzt eben auch nach und nach alle mit auf das System drauf.
Ja, in der Cloud sammelt ihr natürlich auch viele Daten, wo User vielleicht häufig stecken bleiben. Wo kann man denen da helfen? Gibt es da irgendwas, was man schon vermelden kann?
Unsere Systeme, auch dadurch, dass es halt eine in sich gekoppelte Datenbank ist, erlauben die ganzen Big Data Themen. Und gerade auch im Simulationsbereich haben wir, allgemein Engineering-Bereich, haben wir sehr mächtige Möglichkeiten neben der Prozessautomation auch für Optimierungsthemen. Das heißt, klassisch, ich liefere irgendwelche Standardbaureihen und jetzt kommt eine Kundenanfrage und die ist außerhalb meiner Spezifikation. Dann interessiert mich eben, kann ich die erfüllen? Und da geht eben der Trend dahin, dass ich dann nicht, wenn die Kundenanfrage kommt, nachrechne, ob ich das erfüllen kann, sondern ich habe einen vollparametrischen digitalen Zwilling. Ich rechne für die Baureihe alles, was ich mir vorstellen kann, einmal durch. Und nachher, wenn die Anfrage kommt, dann sage ich nur, das kommt am nächsten an den Punkt und ja, den kann ich oder nein, den kann ich nicht. Also man dreht das ganze Spiel um. Okay. Nicht mehr auf Abruf, sondern ich gehe automatisiert übers Wochenende, schiebe ich alles in die Cloud, habe dann meinen Response Surface, wie es so schön heißt, meine Antwortoberfläche, aus der ich ableiten kann, wenn die und die Anfrage kommt, kann ich nicht, kann ich mit der Performance.
Ja, ach ja, spannend. Okay, also eine Art Konfiguration, die dann stattfindet.
Genau, unterfüttert mit Simulationsdaten, ja.
Andreas, vielen Dank bis hierher. Aber ich habe noch was vorbereitet für dich, damit wir dich als Mensch nochmal ein ganz kleines bisschen persönlich kennenlernen. Da gibt es hier so ein kleines Spiel, 5 Fragen, 60 Sekunden. Weißt du, was auf dich zukommt?
Ich kann es mir denken, ich bin gespannt.
Okay. Alles klar. Also, ich stelle 5 Fragen und das Ziel ist, dass wir das in 60 Sekunden beantworten. Wir schaffen das nie, aber wie gesagt, wir versuchen das.
Man muss sich Ziele setzen, die ehrgeizig sind.
Ja, genau. Das ist genau richtig, ja, genau. Also, 5 Fragen, 60 Sekunden ab jetzt. Welches Konzert hast du zuletzt besucht?
In Extremo, Mittelalterrock.
Ah, okay. Ach ja, sehr spannend. Muss ich mal reinhören. Hast du einen grünen Daumen?
Nein.
Okay. Welches Hobby hättest du gern, hast aber keine Zeit dafür?
Eins, das ich sehr lange gerne gemacht habe, Rugby.
Rugby, wow, okay. Wenn du einen Triathlon laufen müsstest, welche Disziplin würde dir am wenigsten Spaß machen?
Laufen.
Laufen. Lieber Radfahren oder Schwimmen?
Ja.
Ah ja, sehr schön, okay. Und last but not least, wohin geht die Spende für die Zeit, die wir den Podcast überzogen haben? 5 Minuten.
Die Spende geht an die Stiftung Kindheitstraum in Stuttgart. Und das klare Ziel dieser Stiftung ist es, Kindern eben einen Wunsch erfüllen zu können, der aus eigener Kraft nicht realisierbar ist.
Sehr schön. Ja, passt auch wunderbar in die Zeit. Vielen Dank.
Das zur Weihnachtszeit, ja.
Ja, genau. Vielen Dank, Andreas, dafür. Vielen Dank für das wirklich tolle, informative Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank nochmal und ja, wir sehen uns dann. Bis demnächst.
Vielen Dank für die Einladung, Kai. Hat mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen. Und bis demnächst.
Dankeschön, dass du dabei warst. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn, company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.